Mühsam, aber doch haben wir uns aus der sommerlichen Hängematte wieder erhoben. Die Sommerpause ist rum, der Philosoph ist wieder da. Wir haben den Sand aus den Sandalen gefegt, den Schirm zusammengeklappt und wieder in die Ecke gestellt. Der unermüdliche Joel war so freundlich, die Sapiens Studios hier wieder aufzuräumen und in einen aufnahmefähigen Zustand zu versetzen. Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe des Philosophen. Und wir wollen heute darüber reden, wie das eigentlich mit gefühlten und echten, naja, Bedrohungen und Sicherheiten rund um Cyberthemen ist. Ich frage mich übrigens nebenbei, Ole, das können wir uns schon mal merken, ob es eigentlich Themen gibt, die nicht mehr Cyberthemen sind oder ob das nicht eigentlich letzten Endes irgendwie dann alles wird. Aber das Stück für Stück. Erstmal herzlich willkommen, Ole Sieverding, einer der Gründer und Geschäftsführer von CyberDirect und hier bei uns im Philosophen. Moin, grüß dich.
Ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne, sehr gerne. Sag mal, wenn ich mal tief in die Klischeekiste packe, dann würde ich sagen, so als gewerblicher Betrieb, wahrscheinlich habe ich das ganze Thema mit den Cyberrisiken vor der Sommerpause erfolgreich verdrängt. Warum sollte ich das jetzt nicht weiterhin so tun? War doch ein Erfolgsmodell.
Verdrängung war, glaube ich, noch nie wirklich ein Erfolgsmodell. Aber ja, du sprichst einen wichtigen Punkt an. Ne? Bei vielen Versicherungen gibt es so einen natürlichen Punkt, wo man da über die Absicherung nachdenkt. Und in Cyber ist das nicht so. Ne? Wir sehen tatsächlich, dass die meisten Kaufimpulse durch Schadenfälle passieren. Also wenn in der Nachbarschaft, wenn in der Branche ähnliche Unternehmen getroffen werden, ist das so ein Punkt, der zum Denken anregt. Aber ja, der natürliche Punkt und die Verdrängungen sind auf jeden Fall das, womit wir im Vertrieb am meisten zu kämpfen haben.
Jetzt ist das natürlich total logisch, wenn du sagst, ihr habt damit im Vertrieb zu kämpfen, weil ihr habt da was anzubieten und ihr wollt es verkaufen. Was mich daran interessiert, und da würde ich gerne ins Gespräch einsteigen, stehen eigentlich die tatsächliche Risikolage, um mal das Wort Bedrohung zu umschiffen, und die gefühlte Risikolage in irgendeinem sinnvollen Verhältnis zueinander?
Ich glaube, es ist bei jedem anders. Ne? Natürlich stellen wir fest, dass Cyberrisiken noch maßgeblich unterschätzt werden. Ne? Wenn ich dich jetzt mal frage, ne, was glaubst du denn, was wahrscheinlicher ist, auf der Straße überfallen zu werden oder Opfer von Cyberkriminalität zu werden? Was wäre denn deine Antwort?
Wir alle haben im Bauchgefühl, dass selbstverständlich das Risiko auf der Straße viel größer ist, aber wenn du so fragst, wird das Gegenteil der Fall sein.
Genau, ich habe mal geschaut. Also die Wahrscheinlichkeit, Opfer von einem Raubüberfall zu werden, liegt bei unter 0,1%.
Also auf der Straße.
Wir haben mal selber eine repräsentative Studie gemacht und mittelständische Unternehmen gefragt, ob sie schon Opfer von einem Hackerangriff geworden sind. Und da haben 26,6% angegeben, dass es in den letzten 2 Jahren der Fall gewesen ist. Also um den Faktor 260 bzw. 266 höher ist die Wahrscheinlichkeit, Opfer eines Hackerangriffs zu werden, als auf der Straße überfallen zu werden. Trotzdem bin ich bei dir, schätzen die meisten Leute das Risiko oder sehe das Risiko, überfallen zu werden, größer ein, weil man es sich irgendwie vorstellen kann, ne? Weil es schon mal passiert ist, man schon mal gelesen hat, weil das greifbar ist. Und das ist, glaube ich, das größte Problem mit Cyberangriffen oder Cybergefahren, dass sie erstmal virtuell sind. Das sind irgendwie am Ende des Tages nur Nullen und Einsen. Es ist irgendwie in der digitalen Welt, es ist nicht so haptisch, nicht so greifbar. Wir haben im Vertrieb auch ganz oft das Thema mit der Feuerversicherung. Ne? So, viele Unternehmen sagen, Cyber, ich hatte ja noch nie einen Hackerangriff, mich wird das schon nicht treffen. Ne? Und dann kann man einfach die Frage stellen, wie ist es denn mit der Feuerversicherung? So, hast du auch keine Feuerversicherung, weil es bei dir in deinem Betrieb noch nie gebrannt hat? Nee. Ne? So, die Feuerversicherung wird irgendwie nie in Frage gestellt. Die muss ja sein. Auch die Kfz-Versicherung muss ja sein. Und bei Cyber ist das noch nicht so. Und das ist, glaube ich, was, wo man einfach mit viel Aufklärung, deswegen freue ich mich auch immer über Einladungen in Podcasts, dass man darüber reden kann und vor allem natürlich versucht, die Gefahr von Cyberangriffen zu vergegenwärtigen. Und auf die Reise können wir uns ja alle mal begeben. Ne? Also wenn ich mir jetzt ein Unternehmen angucke und ich frage den Betrieb, hey, wie sieht denn dein Szenario aus, wenn morgen kein Computer mehr funktioniert, wenn kein Server mehr funktioniert, wenn kein Computer mehr funktioniert, kannst du dann noch arbeiten? Bist du dann noch arbeitsfähig? Und selbst Handwerksbetriebe stellen dann oft fest, oh nee, Rechnungsstellung mache ich ja online, vielleicht geht der Vorarbeiter sogar mit dem iPad über die Baustelle, trägt das da ein, dokumentiert das da und dann merken halt auch klassische, ich sag mal, weniger exponierte Betriebe und Branchen, dass sie dann durch die fortschreitende Digitalisierung, die wir ja alle begrüßen und bejahen, auch vermehrt in die Abhängigkeit von IT-Systemen geraten sind und das selber noch gar nicht so gemerkt haben, weil das natürlich auch ein schleichender Prozess ist.
Also das wäre wahrscheinlich auch der erste Schritt, den wir gedanklich mal gehen müssen, uns überhaupt mal praktisch vor Augen zu führen, was heißt das eigentlich? Ne? In einem Vergleichsbeispiel, wenn ich auf der Straße überfallen werde, dann zieht mir irgendjemand eine Stange über den Kopf oder entreißt mir die Handtasche oder irgendwie sowas. Da haben wir Bilder. Ne? Was heißt Cyberrisiko ganz praktisch? Du hast eben den Fall erwähnt, die Ersten kommen morgens in die Firma und kein Rechner geht. Es wäre ja auch der Fall vorstellbar, irgendjemand hat sich fleißig an meinen Daten bedient und hat sie einfach alle abgezogen und sie befinden sich woanders. Also es gäbe ja verschiedene Szenarien. Welches ist das, was wir uns ganz praktisch vor Augen führen müssten, weil es eine tatsächlich reale Möglichkeit darstellt? Ist das tatsächlich dieser Fall, es geht einfach kein Rechner mehr?
Nee, also du hast absolut recht. Ne? Cyber-Schadensfälle sind extrem mannigfaltig, können super viele verschiedene Ausprägungen haben. Trotzdem merken wir in der Schadenbearbeitung, dass sowohl was die Schadenfrequenz als auch was die Schadenhöhe angeht, es ein Schadensszenario gibt, was alle dominiert. Und das ist das Thema Ransomware. Also Ransomware-Schadensfälle, können wir gerne gleich nochmal im Detail drauf eingehen, passieren am häufigsten und produzieren auch die teuersten Schäden. Deswegen ist es das, wo man jetzt am meisten auch erstmal seinen eigenen Fokus drauflegen kann und sich überlegen kann, hey, was bedeutet das denn für mich konkret?
Ransomware ist, ich setze mich vor meinen Rechner und auf einmal kommt ein komischer Bildschirm und sagt, überweise mal hierhin irgendwelche Bitcoin, wir haben alles gesperrt und nur wenn du Geld überwiesen hast, dann werden wir es wieder freigeben.
Also Ransomware ist ein englisches Kofferwort, setzt sich zusammen aus Ransom und Software. Ransom ist das Lösegeld und Software ist das Programm. Also genau wie du es richtig beschreibst, es geht darum, Daten, also Nullen und Einsen auf meinem Computer in meiner Verfügungsgewalt so zu verschlüsseln, dass ich sie nicht mehr nutzen kann. Die Auswirkung ist, wie du auch richtig sagst, der schwarze Bildschirm, Totenkopf drauf, jetzt mal ganz plastisch, mit einer Lösegeldforderung. Nichts geht mehr, ne? mein ganzer Computer ist verschlüsselt, alle Dateien, alle Server, alle Dienste, alle Funktionen von allen Mitarbeitern. Und das stellt uns natürlich vor die erste Herausforderung. Ne? Wie kann ich überhaupt kommunizieren, wenn mein E-Mail-Postfach nicht mehr funktioniert? Wie kann ich überhaupt mit meinen Mitarbeitern, mit meinen Kunden kommunizieren, wenn auch meine Internet-Telefonleitung, Voice-over-IP nicht mehr funktioniert?
Bemerkenswertes Szenario. Du hast eben über Häufigkeiten gesprochen. Wenn ich ein durchschnittliches und im Wesentlichen ansonsten unauffälliges Unternehmen betreibe, wie realistisch ist das? Also ist das etwas, wo ich sage, naja, in den nächsten 5 Jahren wird es dir halt schon mindestens einmal passieren? Oder ist das etwas, was dann doch irgendwie im Abstrakten und Ungefähren bleibt?
Es gibt ganz viele Glaubenssätze und ganz viele Einwandbehandlungen, die wir im Vertrieb immer wieder erleben. Und den du gerade bringst, so der Klassiker. Ne? Meine Daten sind uninteressant, ich bin doch viel zu klein für Hacker, es wird schon nichts passieren. Und das ist ganz klar falsch, stimmt nicht. Also vielleicht nochmal ein bisschen auszuholen und zu erklären, wie eigentlich die Kriminellen funktionieren oder warum Ransomware so ein dominierendes Thema gerade ist. Kriminelle sind Gelegenheitstäter, das sind Opportunisten. Die gucken, wie kann ich am schnellsten und einfachsten und sichersten Geld verdienen. Ne? Mhm. Das ist
auch nur ein Geschäftsmodell. Ne?
Ist am Ende des Tages, ja viele sagen auch Crime as a Service, am Ende des Tages ist es auch nur ein Geschäftsmodell. Das versucht möglichst anonym, möglichst sicher Geld zu verdienen. Und die sind, wie gesagt, Opportunisten. Also in den 90er Jahren war es viel dieses Thema Banking und Phishing, dass da quasi in Bankkonten Zugriff erlangt wurde und dann Geld überwiesen wurde. Dann wurde da diverse TAN-Verfahren und QR-Code-Verfahren und Zwei-Faktor-Authentifizierung eingeführt, dass es nicht mehr so einfach möglich ist. Und das aktuell dominierende Thema ist das Thema Ransomware. Weil es einfach wahnsinnig einfach ist und da gibt es meistens zwei Wege. Entweder wieder über Phishing, also über Zugriffsdaten, die ich abziehe, ne, also den Anmeldenamen, meistens die E-Mail-Adresse und das Passwort von einem Mitarbeiter irgendwie bekomme, mich dann in seinem Namen anmelde und mich dann von seinem Zugriff auf das IT-System ausbreite und maximal, oder ich als Angreifer versuche, maximal viele Rechte und Zugriffe in dem betroffenen IT-System zu bekommen. Möglichkeit 1. Möglichkeit 2 ist, dass ich mich quasi über eine Software-Schwachstelle oder über einen Fernzugriff auf das System schalte und so versuche dann da, mich maximal breit auszuschalten. Und auch da muss man sagen, hey, mit dem Moment, wo der Angreifer im System ist, kann er ja gucken, wie ist der Name der E-Mail-Adresse, ne, welche Daten sind die abgelegt und dann kann ich ja über einfachste Internetrecherche herausfinden, wie groß das Unternehmen, wie liquide ist das Unternehmen, was sind so die Kronjuwelen vom Unternehmen. Bin ich hier gerade in einem Handwerksbetrieb, bin ich hier gerade in der Bank, bin ich gerade auf einem Privatkonto, lässt sich als Angreifer sehr schnell rausfinden. Und dann kann ich, wenn ich einmal die unentdeckte vollen Zugriff aufs System habe, kann ich gegebenenfalls noch Daten rausziehen. Das ist Thema Data Exfiltration, was du ja auch schon am angerissen hast. In erster Linie kann ich dann aber die Höhe der Lösegeldforderung natürlich auch anpassen. So, und dann drücke ich auf den Knopf und verschlüssel die Daten. So, und mit dem Moment, wo ich halt im System bin und weiß, wie groß das IT-System ist, kann ich eben auch sehr gut die Lösegeldforderung an die Höhe des Unternehmens anpassen. Und das ist das, was das so gefährlich macht. Ne? Dass es eben extrem schnell lukrativ ist für Angreifer, weil sie ein bisschen manuelle Arbeit reinstecken, lohnt es sich auch, sich mit dem Kunden oder mit dem Opfer auseinanderzusetzen. Und deswegen betrifft es auch Privatpersonen, betrifft es auch kleine Handwerksbetriebe, betrifft es auch große bankenkritische Infrastrukturen. Weil die Hacker, ich sag mal, bei den großen Unternehmen mit einer Harpune arbeiten, Zielgeräte sich viel Zeit nehmen und bei kleinen Unternehmen halt vielleicht nur eine halbe Stunde, Stunde Arbeit reinstecken. Aber auch da, wenn sie ein paar Tausend, 10.000, 100.000 Euro Lösegeld dafür bekommen, ist das ein extrem guter, in Anführungszeichen, Return on Invest. Und deswegen, ne, ich sage jetzt mal, im Großen Speziellen haben wir die Harpunen, im Kleinen haben wir die Fangnetze, dass da wirklich massenartig E-Mails rausgeballert werden oder auf Schwachstellen von Computersoftware angetestet wird. Und dann kann man sich so vorstellen, wie in so einem Service-Center, mit dem Moment, wo die Automatismen des Angreifers Zugriff zu einem System haben, pinkt ein Ticket hoch und der, in Anführungszeichen, Service-Mitarbeiter des Kriminellen guckt sich's an, guckt sich's um, wo bin ich und was kann ich hier mit maximal wenig Arbeit maximal effizient rausholen. Das ist eben aktuell über das Thema Ransomware. Ich habe Zugriff, ich verschlüssel die Daten, ich fordere Lösegeld in Kryptowährungen. Aktuell der Weg, der leider am erfolgsversprechendsten ist. Und das ist der Grund, warum wir dieses Schadensszenario aktuell am häufigsten sehen. Das kann sich natürlich in 2, 3, 4, 5 Jahren ändern. Ne? Es kann weniger werden, weil der Reifegrad der Unternehmen steigt. Haben wir auch in den letzten Jahren schon gesehen, weil, sage ich auch immer gerne, jede Herausforderung in der IT-Unsicherheit, ne, ist theoretisch gelöst. Also es gibt eigentlich für jeden Angriff auch einen Gegengift oder ein Abwehrmittel. Wir sehen es eben nur in der Breite nicht angewendet. Und das ist auch was, wo ich die Versicherungsbranche sehr mag, weil sie natürlich auch gesellschaftlich die Verantwortung hat und die Möglichkeit hat, hier Sicherheitsniveaus, ne, die sie in echten Schadensfällen sehen, die wirklich was bringen und wirklich auch helfen, in die Praxis umzusetzen, damit wir alle besser aufgestellt sind und die Kriminelle einfach einen schwierigeres Spielfeld haben und nicht mehr so erfolgreich sind.
Wir sprachen ja, Crime as a Service finde ich übrigens einen ganz wundervollen Begriff an dieser Stelle. Ich glaube, der verdeutlicht das, was da auch für eine Haltung dahinter steckt. Wie gewinne ich ein realistisches Gefühl dafür, wie mein Risiko als Unternehmer oder als Unternehmensmitarbeiter eigentlich wirklich ist? Also, wenn wir durch Städte laufen, dann, ich komme wieder auf deinen Vergleich zurück, ne? Dann meinen wir, dass wir ein Gespür dafür hätten, durch dieses Viertel gehst du besser nicht, jedenfalls nicht nachts, und durch dieses gehst du auch tagsüber nicht, und durch bestimmte andere läufst du ohne Schwierigkeiten und da schließt du nicht mal dein Auto ab. Das ist auch an vielen Stellen total schräg und hat mit den Fakten nichts zu tun. Und das krasseste und ja auch wirklich unschöne Beispiel ist, dass die Frage, wo fühlen Frauen sich eigentlich sicher? Nicht? Nachts durch den Park extrem unsicher, zu Hause sicher. Dabei ist statistisch gesehen genau das Gegenteil der Fall. Zu Hause ist der unsicherste Ort, was sozusagen Gewaltübergriffe angeht. Jetzt ist zurück zur IT. Wie gewinne ich ein halbwegs sinnvolles Gespür dafür, was eigentlich jetzt sicher ist und was eigentlich nicht sicher ist?
Ja, super schwierig. Ich glaube, da können wir auch wieder als Branche extrem helfen, ne? Weil ich sehe ganz viele, gerade kleine, mittlere Unternehmen, die vielleicht noch gar keine dedizierte eigene IT-Abteilung haben, viel von IT-Dienstleistern abhängig sind. Und die haben, sind natürlich auch alles Verkäufer, ne? Die sagen, hey, hier, kauf das Premium-Firewall-Paket, ne? Kauf die super Gerätesicherheit. Und dir fehlt so ein bisschen als Unternehmer ein bisschen der Benchmark. So, ist das jetzt was alle anderen auch haben? Oder ist das was mich jetzt hier irgendwie in die obersten 5% der sichersten Unternehmen in meiner Umsatzgröße und meiner Branche bringt? Genau.
Also wie kriege ich dafür ein Gefühl?
Genau, und da unser Ratschlag ist, beschäftigen Sie sich mal mit dem Thema Cyberversicherung, weil natürlich die Versicherer leidgeplagt sind. Die haben natürlich über die letzten 10 Jahre alle Erfahrungen gemacht, was für Schadenfälle passieren, und haben sich bei jedem Schadenfall Gedanken gemacht, welche Sicherheitsmaßnahme hätte hier eigentlich geholfen, damit genau dieser Schadenfall nicht passiert. Und deswegen haben wir in den letzten Jahren eine sehr schöne Evolution und einen sehr schönen Reifegrad gesehen an Art und Weisen, wie Risikofragen gestellt werden und welche Mindestanforderungen Versicherer an die Versicherbarkeit von Unternehmen stellen. Es gibt viele Unternehmen da draußen, die sind Stand heute nicht versicherbar, weil sie gewisse Mindeststandards nicht erfüllen. Und die Versicherer sind natürlich auch, weil sie alle miteinander im Wettbewerb stehen, ist es jetzt nicht so, dass alle Versicherer 100.000 Anforderungen haben, die keiner erfüllt, sondern sie setzen eigentlich ein sehr schönes Mindestmaß. Das heißt, die Empfehlung von uns ist, gucken Sie, was für Mindestanforderungen stellen die Versicherer für meine Branche und meinen Umsatz. Und dann kann ich ja bei mir selber mal gucken, erfülle ich das? Und auch wenn ich nachher keine Cyberversicherung kaufe, hilft es mir total zu verstehen, was ist denn hier die Mindestanforderung oder Empfehlung der Versicherungsbranche. Da glaube ich, hat sich ein sehr gutes Mindestmaß eingespielt. Um das mal zu nennen, damit man so eine Vorstellung hat, ja, für einen kleinen Handwerksbetrieb. Ne? Das, was die Versicherer alle fordern, ist das Thema Datensicherung. Datensicherung sollte wöchentlich, meistens sogar täglich sein. Und das ist den Versicherern wichtig, eine sogenannte Offline-Datensicherung oder eine Datensicherung auf separaten Systemen. Früher hat man quasi den Datensicherungsserver einfach ins eigene IT-Netz gestellt. Und wir haben ja gerade das Angriffsszenario Ransomware besprochen. Wenn ich als Angreifer dann in dem flachen IT-Netz einfach auf die Datensicherung zugreife, dann wäre ich ja mit dem Klammerbeutel gepinselt, gepudert, wenn ich das nicht auch dann verschlüsseln würde. Das heißt, ich brauche eine Datensicherung, wo selbst der Hausmeister mit allen Schlüsseln, also der Hacker, der sich maximal Zugriff zum MIT-System verschafft hat, nicht darauf zugreifen kann. Im Kleinen kann das die Datensicherung auf eine USB-Festplatte sein, die ich einfach mit dem Kabel ausstecke. Ne? Super sicher. Ich kann es auch in der Cloud machen, mit einem zweiten Faktor abgesichert. Ich kann es auch machen im eigenen Netz. Und da gibt es diverse Software, die quasi technisch unterbinden, dass es Schreibrechte gibt und die Daten in irgendeiner Art und Weise geändert werden. Da gibt es viele Möglichkeiten. Wichtig ist nur der Gedanke, ich mache eine Datensicherung von allen Daten und Systemen, die ich brauche, um wieder in meinen Regelbetrieb zu kommen. Und ich speichere die nicht einfach nur in meinem Netz, dass ein Angreifer, der mich kompromittiert, auch darauf zugreifen kann. Nummer 1. Nummer 2 ist das Thema Endgerätesicherheit. Da haben wir früher immer viel gesprochen vom Thema Virenschutz und Firewall. Mhm. Ist heute auch noch ein großes Thema. Was man jetzt immer mehr sieht, ist das Thema EDR, also Endpoint Detection and Response. Das ist im Prinzip, ich sage es mal lapidar gesagt, die nächste Generation Antivirus, die quasi auch intelligent ist und Angriffe, wenn sie sie merkt, oder Viren, wenn sie sie bemerkt, unterdrücken kann. Ne? Also Endpoint Detection and Response, also die Detection, dass sie es bemerken, und Response, dass sie eben dann auch schlau reagieren kann. Das ist ein Thema. Und das Thema Patch-Management und Altsysteme. Also habe ich noch ganz alte Windows-Betriebssysteme, habe ich noch alte Server-Betriebssysteme, nutze ich noch Software, die veraltet ist, und welchen Rhythmus habe ich eigentlich, wichtige Sicherheitsupdates in meiner Standardsoftware zu implementieren? Das sind eigentlich so die 3 Sachen. Ne? Gerätesicherheit, Patch-Management, Datensicherung und vielleicht noch dann das Thema Rechtekonzept, also hat mein Admin einen besonders gesicherten Zugriff und benutze ich bei Fernzugriffen und bei kritischen Anwendungen der 2-Faktor-Authentifizierung. Ich würde sagen, die 4 Sachen sind so die Basissachen, auf die sich die Versicherungsbranche geeinigt hat, dass die maßgeblich dazu beitragen, dass Schadenfälle seltener und, wenn sie passieren, nicht so hoch ausfallen.
Aber schon bei diesen 4 Punkten, jetzt muss ich mal virtuell sozusagen selber blank ziehen, trage auch Verantwortung für ein kleines Unternehmen. Schon bei den 4 Punkten kann ich zwar dir folgen, wenn du das schilderst, wäre jetzt aber nicht hinreichend sicher zu sagen, ich checke, wie das bei meinen eigenen Geschichten eigentlich ist. Und gleichzeitig sind wir genauso ein Unternehmen, nämlich viel zu klein, um uns eine eigene IT-Abteilung irgendwie sinnvoll halten zu können.
Ja, aber nicht zu klein, um Opfer von einem Hacker.
Das habe ich ja jetzt schon verstanden. So, und aber jetzt bin ich gedanklich sofort wieder dabei, damit muss ich mich mal beschäftigen. Ich lege das mal auf den Stapel der Dinge, womit ich mich mal beschäftigen muss. Da liegt vieles. Okay. Und mache wieder mein Alltagsgeschäft und versuche, einen neuen Kunden ranzuholen. Und habe dabei auch noch ein gutes Gefühl, weil das ist ja sinnvoll. Also ich bin doch sofort in so einer Überforderungssituation und schon verdränge ich es wieder, weil anders werde ich das doch gar nicht los. Also irgendwie, Also die Katze würde sich ja gerne in den Schwanz beißen, aber irgendwie ist es irgendwie alles immer zu kurz und es haut nicht hin. Also wie komme ich da ins praktische Tun? Das ist doch die eigentliche Frage.
Ja, also entweder sehr, sehr diszipliniert sein und sich seiner Risiken bewusst sein. Und was natürlich auch in der Praxis sehr stark hilft, ist einen guten Versicherungsvermittler zu haben, der einen ja auch in die richtige Richtung drängt. Ich meine, keiner will eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen. Ist einfach ein Produkt, was, ich sage jetzt mal, proaktiv verkauft werden muss. Und das, ja, natürlich kann man immer sagen, das wird einem aufgeschwatzt, das sind Drückerkolonnen, ich weiß nicht was, am Ende des Tages tun die Vertriebe damit was Gutes. Und in Cyber ist es ähnlich, dass der Reflex, den du hast, und der natürlicher Reflex ist und auch der Grund ist, warum die Marktpenetration von Cyberversicherungen in Deutschland, können wir uns gleich auch gerne nochmal drüber unterhalten, noch extrem gering ist, obwohl es ein extrem wichtiges und sinnvolles Produkt ist. Ne? Und wir sind bei CyberDirect auch genau dafür angetreten, dass ich gesagt habe, das Produkt Cyberversicherung, ich mag das total gerne, weil natürlich auch die Interessenslage von dem Versicherungsnehmer und dem Versicherer in einer einzigartigen Art und Weise gleichgeschaltet ist, ne? Weil das Haus brennt noch im metaphorischen Sinne. Der Versicherer hat mit mir gemeinsam ein immanentes Interesse daran, den Schaden gering zu halten. Bei den meisten anderen Versicherungsprodukten ist es so, der Schaden ist passiert und wir streiten uns nur über die Höhe. Ich mache mal ganz gerne das Beispiel. Ich spiele mit meinem Sohn draußen Fußball, der Ball landet beim Nachbarn in der Scheibe, die Scheibe ist kaputt. Ich muss da anklingeln und mich entschuldigen. Ich muss im Zweifel den Handwerker anrufen, der die Scheibe austauscht. Wenn ich die Rechnung habe, gehe ich damit zum Versicherer und der Versicherer sagt dann, ja, aber hier sind jetzt irgendwelche Sachen im Bedingungswerk, die ich nicht beachtet habe. Ich weiß nicht was und wir streiten uns dann nur über die Höhe, die ausgeglichen wird. In Cyber ist so, der Bildschirm ist schwarz, der Totenkopf ist da, die Lösegeldforderung kommt und ich rufe sofort eine 24/7 Krisenhotline an beim Versicherer, wie mir, und das haben wir wirklich auch jetzt in vielen Schadensfällen echt pragmatisch erlebt, wirklich konstruktiv, pragmatisch, schnell hilft, unterstützt, weil eben eine gleichgerichtete Interessenslage besteht. Der Versicherer will den Schaden schnell kontrollieren, schnell schließen können, damit er gar nicht erst groß wird. Und ich als Unternehmer, ich als Versicherungsnehmer habe exakt die gleiche Idee. Deswegen mag ich die Cyberversicherung so gerne, weil es eben nicht nur ein Produkt ist. Viele sagen immer, Schrankpolice, die ich kaufe und hoffentlich nie brauche, ist bei Cyber auch so. Aber wenn ich sie brauche, dann hilft sie mir wirklich und ist wie so ein ADAC-Schutzbrief oder wie so eine ausgelagerte Cyber-Krisenabteilung, die wirklich auch operativ mir hilft. Und viele Kunden nach Cyberschadenfällen, die man fragt, ne? War die Cyberversicherung gut? Hat die sich gelohnt? Die meisten sagen ja. Dieses finanzielle Thema, dass mir nachher die Rechnungen bezahlt wurden von den teuren Forensikern, dass mein IT-System wieder aufgebaut wurde, Haftpflichtansprüche, Betriebsunterbrechung, alles gut und schön. Aber der wirkliche Kern, warum ich so extrem froh und glücklich war, dass ich das Ding hatte, war dieser Stressmoment, dass da jemand war, der mir 24/7 hilft, unterstützt und der nichts anderes macht. Weil in der Krisensituation ist ja in der Definition von Krise mit drin, dass ich als Unternehmer, als Geschäftsführer überfordert bin. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Da sind so viele auch menschliche Entscheidungen zu treffen. Ne? Wie setze ich einen Krisenstab ein? Wie führe ich Entscheidungen? Gerade haben wir schon angerissen. Wie kommuniziere ich überhaupt mit meinen Mitarbeitern? Wie informiere ich die Außenwelt? Gehe ich an die Presse? Gehe ich nicht an die Presse? Informiere ich meine Kunden? Das sind so viele Abwägungsentscheidungen, die in der Krise so extrem schwer zu treffen sind und man auch viele Schadenfälle sieht. Zum Beispiel kann ich jedem empfehlen, der Hackerangriff auf den Landkreis Anhalt-Bitterfeld während der Corona-Pandemie, vielleicht erinnern sich einige, gab es oben im Norden, in der Mitte Deutschland immer so einen grauen Landkreis, der neben ganz vielen roten, dunkelroten Landkreisen war. Der war nur grau, weil die nicht melden konnten, weil sie während der Corona-Pandemie Opfer von einem Hackerangriff geworden sind. Und der Hackerangriff wurde extrem schön aufbereitet vom MDR. Das ist ein Podcast, der nennt sich, ich glaube, You Are Fucked. Einfach mal googeln in der ARD-Mediathek oder auch auf Apple Podcasts, genau. Kann man sich das anhören, da sieht man sehr schön, was da schiefgegangen ist. Da war es nämlich so, dass die am Anfang einen guten IT-Krisendienstleister beauftragt haben, der natürlich teuer war. Dann haben sie den nach Hause geschickt. Dann kam das BSI, dann kam die Bundeswehr. Die haben natürlich gesagt, wir haben hier nicht die Aufgabe von privatwirtschaftlichen Unternehmen, die zu übernehmen. Dann wird ganz viel wertvolle Zeit verloren. Ne? Ich meine, gerade in den ersten Stunden, in den ersten Tagen ist Zeit Geld. Und dann hat man den gleichen Dienstleister, ich glaube, ein paar Tage später oder eine Woche später wieder engagiert, hat wahnsinnig viel Geld verbrannt, wahnsinnig viel Zeit verloren. Weil einfach, jetzt im Nachhinein immer einfach zu sagen, aber ich finde, in dem Podcast wurde es gut aufbereitet, einfach nicht gute Entscheidungen gestellt wurden. Und da hilft natürlich so eine Cyberversicherung mit dem Krisendienstleister, der Erfahrung hat, extrem schnell pragmatisch zu handeln und eben auch erfahrene Experten an der Hand zu haben, gute und richtige Entscheidungen zu treffen, weil das natürlich auch maßgeblich ist, wie der Schadenfall dann nachher abläuft.
Interessant finde ich, was wir jetzt von verschiedenen Seiten aus betrachtet haben, das sich ja in diesem Feld offensichtlich sehr konsequent, im Bild gesprochen, die Feuerwehr von der Feuerversicherung gar nicht trennen lässt. Oder man könnte es anschließend an unseren ersten Punkt sagen, dass es im Grunde doch gar nicht in erster Linie um die Absicherung des Schadens geht, die brauche ich auch. Die brauche ich beim Feuer auch, die brauche ich überall. Aber dass es eigentlich doch hier geht um den Aufbau einer gewissen Kompetenz, die ich verfügbar habe.
Absolut, eine Resilienz für sich selbst.
Ja. Und dadurch entsteht Resilienz. Und das ist interessant, weil ist das nicht das eigentlich, wovon die gesamte Versicherungswirtschaft träumt, quer durch alle Themen, dass wir wegkommen von, oh naja, du hast dir das Bein gebrochen, schade, wir ersetzen irgendwie den Schaden finanziell und ansonsten drücken wir dir unser Mitgefühl aus. Wir wollen doch eigentlich dahin, dass wir Schäden vermeiden oder wenn sie sich nicht vermeiden lassen, dass wir sie sofort bearbeiten und damit minimieren. Es geht doch eigentlich um Sicherheit herstellen und nicht um finanzielle Kompensation von irgendwelchen Schäden versprechen.
Ja,
und
ja,
das sehen wir durch die gesamte Versicherungswirtschaft und hier haben wir es auf einmal schon realisiert. Oder überzeichne ich das Bild jetzt?
Nee, ich glaube, wir haben es ja in der Feuerversicherung gesehen. Da gab es ja auch so Spieler wie die FM Global, die das sehr gut geschafft haben, Standards im Feuerschutz in die Industrie zu bringen. Und ich glaube auch, dass die Cyberversicherung eine enorme Verantwortung und eine enorme Möglichkeit hat, einen höheren IT-Reifegrad, eine höhere Mindestanforderung an IT-Sicherheit in die Unternehmen, in die Gesellschaft zu bringen. Also da bin ich ganz fest von überzeugt, warum ich auch selber mich entschieden habe, mich mit 100% meiner beruflichen Leistungskraft diesem Thema Cyberversicherung zu widmen. Weil ich einfach glaube, das ist ein extrem wichtiges Produkt. Die Abhängigkeit von Digitalisierung, jetzt auch mit künstlicher Intelligenz für Unternehmen wird von Jahr zu Jahr größer. Die Risiken werden größer. Und wir wollen das ja. Wir wollen Digitalisierung. Wir wollen KI. Deswegen muss man sich eben auch mit den Risiken auseinandersetzen. Und die nächste logische Konsequenz, darüber nachzudenken, ist, dass ich die Risiken kontrollieren will, verstehen will und eben nach Möglichkeit absichern will. Und da kommt dann die Cyberversicherung, glaube ich, ganz groß ins Spiel, weil sie finanziell absichert, aber auch, das, was du gerade sagst, operativ im Schadenfall wirklich auch als Assistenzprodukt wirklich hilft und unterstützt.
Ja, genau. Genau. Und jetzt hast du das Stichwort genannt, was ich mir hier gerade notiert habe, weil ich es als nächstes ansprechen wollte. Wir erleben ja insbesondere im Bereich der künstlichen Intelligenz gewaltige Sprünge derzeit mit einer Geschwindigkeit, die A schon atemberaubend ist und B nach meinem Eindruck immer weiter noch zunimmt.
Okay.
Und ich finde es großartig. Wir hier im Team betrachten unsere verschiedenen Chatbots im Grunde als digitale Kollegen, die uns maximal unterstützen und die meistens sogar halbwegs freundlich sind. Jetzt ist aber das Tempo ist der Aspekt, der mich jetzt gerade interessiert, weil es wäre ja banal, jetzt nur zu sagen, naja, es wird immer schneller, damit wachsen auch Risiken, neue und werden größer. Stimmt wahrscheinlich. Aber kommen wir mit diesem Tempo überhaupt mit?
Haben wir eine Wahl?
Nein.
Ja, also müssen wir. Dann okay. Werden wir es auch.
Ja, natürlich hast du recht. Aber stelle ich jetzt keine 0- oder 1-Frage, sondern eine nach Abwägung. Wird eigentlich der Abstand hier größer oder wird er kleiner? Also helfen uns diese Technologien, Risiken besser zu verstehen und zu bearbeiten? Oder werden wir durch unsere selbst verursachte Geschwindigkeitssteigerung, insbesondere im Bereich kluger Algorithmen, nicht immer weiter abgehängt und geraten in eine immer blindere Abhängigkeit davon, naja, vielleicht haben wir Glück und bei uns passiert das alles nicht.
Ja, also das Letztere auf überhaupt gar keinen Fall. Also wir müssen uns immer vergegenwärtigen, KI ist ein Werkzeug, ein Instrument, ne? Wie Messer, wie eine Dampfmaschine, das ist erstmal immer nichts Böses oder Schlechtes, das ist erstmal ein Werkzeug, ein Instrument, was für beide Seiten genutzt werden kann. Und genau das ist der Fall. KI wird auf beiden Seiten genutzt, sowohl in den EDRs, Endpoint Detection and Response Lösungen auf der Abwehrseite, als auch auf der Angreiferseite. Und deswegen jetzt zu sagen, künstliche Intelligenz habe ich Sorge vor, will ich mich nicht mit beschäftigen. Die Angreiferseite wird auf jeden Fall genutzt. Das heißt, wir werden immer mehr, immer schlauere, immer bessere Angriffe sehen. Es ist ein Wettrüsten, es ist ein HSI-Gespiel. Wenn ich da nicht mitmache, dann verliere ich auf jeden Fall. Und deswegen muss ich mich daran beteiligen und muss ich den Fortschritt den es durch künstliche Intelligenz gibt, den sollte ich auf jeden Fall mitnehmen und muss da mit der Zeit gehen, sonst wird es verdammt eng.
Haken dran. Daraus ergibt sich aber doch die nächste Überlegung. Dann wird ja meine unternehmerische Schwierigkeit, hier überhaupt irgendwie Kompetenz zu zeigen, aufzubauen, das wird ja immer schwieriger. Und ich muss immer mehr Aufwand betreiben, um überhaupt irgendwie mithalten zu können. Wir haben das eben schon für die klassischen Cyberrisiken oder die jetzt aktuell prominenten Cyberrisiken diskutiert. Und da hast du gesagt, naja, Cyberversicherung ist eben mehr als der Scheck am Ende, sondern es ist eigentlich der First Response. Das ist im Grunde die 112 der Computerbranche, ne? Gilt das jetzt, aber, also gilt da jetzt dieselbe Antwort, wenn wir über wachsende Bedeutung von KI reden?
Wenn die Erwartungshaltung ist natürlich nicht, dass der Mittelständler von um die Ecke jetzt einen Large Language Model à la OpenAI und ChatGPT selber entwickelt, ne? Sondern die Idee ist, dass die Lösungen, die da sind, genutzt werden. Und wir haben es ja heute schon so, dass in meinem E-Mail-Konto Machine Learning, künstliche Intelligenz drin ist, die Spam erkennt, die Viren erkennt, da werde ich ja schon zum Nutzer. Ne? Microsoft packt jetzt in alle seine Produkte einen Copilot rein. Unsere Softwareentwickler, die bei uns eingestellt sind, arbeiten mit dem GitHub Copilot für Software-Code-Schreiben. Das heißt, das findet ja schon Anwendung. Und ich glaube, da ist einfach nur wichtig, mit der Zeit zu gehen und sich dieser technischen Innovation und dieser Entwicklung nicht zu sperren, sondern dem offen gegenüber zu sein. Und da auch als Geschäftsführer innerhalb der Unternehmung eine Kultur zu schaffen und die Mitarbeitenden zu motivieren, das auszuprobieren und da auch einfach mit der Zeit zu gehen. Also es geht nicht darum, das alles selber zu entwickeln und selber die absolute Speerspitze der Innovation zu sein. Es geht einfach nur darum, die in der Breite jetzt Anwendung findenden Lösungen auch für sich anzuwenden und zu implementieren. Je weiter vorne ich da bin, je fortschrittlicher ich da bin, desto mehr kann ich da natürlich auch geschäftlichen Profit rausschlagen, erfolgreicher werden und meinen Umsatz steigen. Ne? Haken dran. Aber das komplett zu ignorieren und zu sagen, was machen andere, ich lasse das sein, das wäre auf jeden Fall ein Fehler. Aber das war ja beim Thema der Digitalisierung auch so. Ich meine, wie viele Unternehmen gibt es heute noch, die ohne Computer, ohne iPad, ohne Laptop in irgendeiner Art und Weise am Geschäftsleben teilhaben? Allein die Kassensysteme, ne, sind ja auch heute schon alle digital. Da gab es dann auch wahrscheinlich vor 20, 30 Jahren Leute, die gesagt haben, nee, ich mache das hier weiter mit meiner Schreibmaschine und die gehen dann irgendwann aus dem Business raus. Und so wird es mit künstlicher Intelligenz auch sein. Wie gesagt, ich glaube, sich dem Ganzen zu versperren, geht schon gar nicht mehr, weil es in ganz vielen Standardprodukten schon drin ist. Aber da geht es für mich einfach nur darum, die Änderungen zu beobachten und sie anzunehmen und anzuerkennen und zu begleiten und eben sich nicht dagegen zu sperren.
Ja, wie macht ihr das? Ich meine, ich unterstelle euch jetzt wirklich umfassende Kompetenz. Ihr wisst, was ihr tut. Ihr habt Fachleute in euren Reihen. Und dennoch erleben wir, wie sich die Anforderungen quasi ständig verändern. Quasi wahrscheinlich dramatisiert man nicht, wenn man sagt, im Grunde täglich verändern. Weil täglich irgendwo zumindest etwas Neues aufkommen kann, was wir noch nicht auf den Blick haben. Und wenn ich mit euch arbeite, erwarte ich, dass ihr das immer im Blick habt. Wie ist eure Herangehensweise? Wie ist eure Strategie? Wie kommt man dem jeden Tag hinterher?
Ich glaube, der Schlüssel ist einfach neugierig sein. Ne? Also ich selber bin ein sehr neugieriger Mensch und wenn es dann ein neues Tool gibt zur Bildgenerierung von KI, dann logge ich mich da einfach mal ein und probiere das aus. Also unsere letzten Vorträge, die wir gehalten haben, haben alle Bilder von Midjourney gehabt. Ne? Wenn wir jetzt Texte generieren, dann lassen wir uns das mal von ChatGPT vorschlagen. Wie gerade schon gesagt, unsere Softwareentwickler, wenn die Programmcodes schreiben, dann arbeiten die auch zusammen mit dem GitHub Copilot, der ihnen dann schon Vorschläge macht, weil am Ende des Tages auch Softwareprogrammierung nur 0 und 1 sind und die Codeschnipsel dann doch relativ stark sich wiederkehrend sind, weil die Anforderungen und Bedürfnisse sehr ähnlich sind. Also da, glaube ich, einfach mit offenen Augen durch die Welt gehen und einfach mal probieren und jetzt nicht zu sagen, ich warte jetzt, bis das perfekte System da ist, das von allen abgezeichnet ist und einfach sagen, hey, ich teste. Und auch ChatGPT kann ich ja testen, wenn ich sage, ich lade da keine sensiblen Unternehmensinformationen hoch, ich lade da keine personenbezogenen Daten hoch. Ich lasse mir nur Texte generieren und fülle dann die sensiblen Daten nachher selber händisch ein. Ist das ein wunderbares Tool, mit dem ich schon mal am arbeiten kann. Und genau das, glaube ich, muss man einfach versuchen zu in die eigene Kultur, ins eigene Unternehmen reinzutragen, dass man da alle Leute motiviert, offen zu sein, auszuprobieren und wenn was nicht funktioniert, das dann auch wieder fallen zu lassen. Und ich Und das sehen wir jetzt ja gerade mit den Sprachmodellen, ne? diese Geschwindigkeit, wo ChatGPT 1, 2, 3, 3.5, 4, 0, O, dann Lambda, es gibt ja 37.000 verschiedene Sprachmodelle. Da geht es dann, glaube ich, gar nicht darum, immer das Schnellste und Beste zu nutzen, sondern ich glaube einfach in der Regel ist, glaube ich, die größte Herausforderung dafür, dass man es überhaupt nutzt und das in seinen Alltag integriert.
Glaube ich auch, entspricht auch unserer Erfahrung. Und wir machen gewaltige Entwicklungssprünge immer da, wo wir sagen, wo ist ein bestimmter Job, den wir womöglich eins zu eins dadurch ersetzen können oder idealerweise sogar noch erheblich besser, schneller, umfassender, vertiefter machen können. Und das dann einfach sozusagen in unsere alltäglichen Handlungsweisen einbauen. Aber wenn ich jetzt alles das, was wir besprechen, jetzt auf Risiken ziehe, geht ihr genauso an das Thema Risiken ran? Also seid ihr da auch die Neugierigen, die im Grunde selber guckt, was würden wir denn jetzt als Angreifer machen? Oder bleiben wir da immer in der Position des statistisch Auswertenden? Alles klar, im Laufe der letzten 4 Wochen haben wir 27.000 Angriffe dieser Art gesehen und nur 12 so. Und deswegen wissen wir, wo wir genauer hinschauen müssen. Also ist auch Sicherheit schaffen ein kreativer Akt?
Also in erster Linie sind wir ja Versicherungsmakler, ne, und bieten einen Marktvergleich an, wo wir Maklern und Kunden helfen, die beste Cyberversicherung für sich zu finden. Das heißt, wir beobachten natürlich den Markt der Cyberversicherung genau. Wir sind ja jetzt kein Softwarehersteller, der Endpoint Detection Response Lösungen anbietet. Von daher, in unserem Feld gucken wir uns ganz genau an, was machen die Versicherer, welche Risikofragen stellen die, was schreiben die in ihre Bedingungen rein, was ist der Versicherungsschutz aus, was sind die Leistungen, was kostet das. Da stellen wir maximal transparent gegenüber und auch da stellen wir schon fest, dass natürlich die Bedingungen Cyberversicherung extrem unterschiedlich sind. Man denkt immer, Cyberversicherung von Versicherer A oder B, das wird schon ungefähr gleich sein, ist mitnichten so. Also die sind sowohl, was den Auslöser angeht, was die Leistungen nachher angeht, was die Ausschlüsse angeht, was die Obliegenheiten angeht, sind die extrem unterschiedlich. Und da erstmal Transparenz reinzubringen, ist was, wo wir uns drauf fokussiert haben. Von daher, um deine Frage zu beantworten, wie jetzt genau die Angriffsmechanismen durch KI sich verändern, gar nicht so unsere primäre Spielwiese. Ne? Wir sehen das natürlich, dass das sich in den Schadenfällen entwickelt und dass die Versicherer da nervös sind und da versuchen, Lösungen für zu finden. Aber unsere Aufgabe ist ja eher, das transparent darzustellen, was die Reaktion oder die Schlussfolgerung der Versicherer aus der aktuellen Gefahrenlage ist. Aber weniger, dass wir das jetzt analysieren und für uns bewerten.
Ich würde gerne den Bogen unseres Gesprächs so langsam schließen, indem wir nochmal drauf gucken, was ist eigentlich der Schlüssel, um uns hier zu aktivieren? Wir haben schon ganz am Anfang darüber gesprochen, über diese gefühlte, oft trügerische Sicherheit, weil wir uns das nicht so richtig vorstellen können, was eigentlich im digitalen Bereich passiert und meinen immer, in der dunklen Ecke der Stadt können wir uns das eher vorstellen. Was ist nach eurer Erfahrung der Weg, der die Menschen und jetzt auch in ihrer unternehmerischen Verantwortung am meisten und am besten aufschließt? Also geht es darum, das Bedrohungsszenario möglichst gewalttätig und angsteinflößend zu malen? Oder geht es darum, nüchterne, rationale Fakten bereitzustellen? Oder geht es darum, irgendwie ein positives Sicherheitsgefühl zu erzeugen, dem man gerne sich anschließen möchte? Also was nach eurer Erfahrung motiviert tatsächlich Menschen, hier angemessen aktiv zu werden?
Gute Frage. Ich vermute, dass es von Persönlichkeit zu Persönlichkeit unterschiedlich ist. Ne? Ich glaube, was schon mal hilft, ist, sich zu vergegenwärtigen, Cybergefahren sind das Top-Nummer-1-Geschäftsrisiko für Unternehmen. Und es wird jedes Jahr schlimmer. Es wird jedes Jahr wird es ein größeres Risiko, weil ich einfach stärker von Digitalisierung und automatischen Prozessen abhängig bin. So, das muss ich erstmal feststellen. Und ich habe ganz viele Diskussionen in der Praxis, wo dann Unternehmen auf mich zukommen und sagen, ja, Sieverding, die Cyberversicherung, die ist ja jetzt die teuerste Police in meinem Schrank. Da sage ich, ja, weil auch Cyberrisiken perspektivisch das größte Risiko ist, was sie als Unternehmen überhaupt haben. Und da müssen wir erstmal, ja, einen breiten Konsens drüber schaffen und darüber reden. Ne? Und dann ist es, glaube ich, so, dass es sich einfach hilft, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und zu gucken, hey, wie kann ich mich schützen? Was sind adäquate Sicherheitsmaßnahmen, wie wir gerade besprochen haben? Ne? Als Unternehmen, gerne als Hausaufgabe mitnehmen, einfach mal den Versicherungsvermittler des Vertrauens fragen, was wird es denn für mich kosten? Was wäre denn für mich ein typisches Angebot? Und da haben wir uns darauf fokussiert, wirklich den Markt abzubilden und zu zeigen, was ist für mich wichtig? Ne? Also ich male Vertriebler gerne ein Dreieck auf. Ne? Und viele Unternehmen kaufen gerne das günstigste Angebot, kaufen den Preissieger. Ne? Viele Unternehmen sagen, ich will den Leistungssieger haben. Und von daher sind es für uns eigentlich so drei Komponenten, auf die wir versuchen, Wert zu legen. Das eine ist der Preis, der ist immer sehr plakativ und einfach zu vergleichen. Klar. Das andere ist die Leistung, also zu gucken, was löst die Versicherung aus, was ist nachher wirklich drin, gibt es irgendwelche Einschränkungen, gibt es Sublimits, welche Obliegenheiten sind zu erfüllen. Und das dritte, aus meiner Sicht so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, aber auch extrem wichtiger, ist das Thema Risikofragen. Wir haben jetzt in der Cyberversicherung zwei Gerichtsurteile bekommen. Letztes Jahr im Juni, glaube ich, und dieses Jahr jetzt im Mai zum Thema Cyberversicherung. Und das sind beides Male Gerichtsurteile gewesen zu Deckungsstreitigkeiten, wo der Versicherer sich daran aufgehangen hat, was der Versicherungsnehmer vor Vertragsschluss als Risikoangaben gemacht hat. Die sogenannte vorvertragliche Anzeigepflicht. Mhm. So, deswegen ist es extrem wichtig zu gucken, was das für Fragen sind und wie ich die beantworte. Ne? Die Analogie zu ziehen zur Unfallversicherung oder zur Berufsunfähigkeitsversicherung oder Krankenversicherung, muss ich ja auch Gesundheitsangaben machen. Ne? Wenn ich ein Rückenleiden hatte oder einen Burnout hatte und ich verschweige das da, habe dann nachher ein Problem damit, wird die Versicherung immer sagen, du hast falsche Angaben gemacht, ich zahle gar nichts. So, und das ist in Cyber auch so. Der große Vorteil ist, dass ich natürlich meine Gesundheitshistorie nicht verändern kann. Mein IT-Sicherheitsreifegrad kann ich natürlich verändern. Also ich kann mir die Anforderungen angucken und entweder sagen, ich suche mir den Versicherer aus, der die Risikofragen und Anforderungen so stellt, dass ich sie einfach und gut beweisgemäß beantworten kann. Mhm. Oder ich lege halt noch mal kurz nach. Ich spreche mit meinem ITler, frage du, wie aufwendig ist es denn jetzt, Zwei-Faktor-Authentifizierung für alle Fernzugriffe zu implementieren? Ne? Weil meistens, das sehen wir auch, sind es nur Konfigurationsthemen. Ne? Also die Standardsoftware bietet das schon, aber aus Convenience-Gründen ist es erstmal abgeschaltet. Und alles, was der Versicherer will, um ein ordentliches Niveau zu erreichen, ist es dann, diese Sicherheitsfeature zu aktivieren. Und wenn ich das mit zwei Klicks aktivieren kann, bin ich besser aufgestellt, kann den Schutz kaufen und perfekt. Das heißt, da dieses Dreieck zu gucken, okay, Preis, Leistung, Risikofragen. Daraus für mich in diesem Dreieck das beste Produkt zu finden. Das ist natürlich die Aufgabe von einem guten Versicherungsmakler, von einem guten Versicherungsvermittler, mit denen wir auch jetzt insgesamt mit 1600 Maklerhäusern zusammenarbeiten, um denen bei diesem Prozess zu helfen. Weil natürlich in einer dynamischen Welt wie Cyber sich das extrem schnell ändert. Die Preise ändern sich sehr schnell, die Risikofragen ändern sich und die Bedingungswerke werden auch im Schnitt alle anderthalb, zwei Jahre von den Risikoträgern aktualisiert. Also da am Zahn der Zeit zu bleiben und zu gucken, was ist für mich jetzt gerade die beste Versicherung, ist eine wahnsinnig große Herausforderung, die wir als Dienstleistung anderen Versicherungsmaklern quasi als ausgelagerte Cyber-Fachabteilung anbieten.
Das haben wir dann damit jetzt an dieser Stelle auch nochmal prominent genug dargestellt, was ich auch völlig angemessen und richtig finde. Ich freue mich an unserem Gespräch nicht nur, weil ich es wahnsinnig nett finde und selber viel lerne und weil wir ausreichend Zeit hatten, glaube ich, über die Frage, was macht eigentlich die Sicherheit hier aus und unser Gefühl von Sicherheit zu reden, sondern wir auch den ganz pragmatischen Hinweis haben, wer mal eine Einschätzung haben will, wie es eigentlich um die eigene Sicherheit steht, der schaue sich mal genau das an. Was ist eigentlich das, was Versicherungsunternehmen verlangen, wonach sie eigentlich fragen? Und das wird mir helfen, zumindest mal eine erste Orientierung zu finden, worum geht es hier eigentlich und wie ist es eigentlich um mein eigenes Risiko, übersetze Schutzniveau, übersetze Grund für ein angenehmes Bauchgefühl bestellt. Und wo sind Themen, wo ich möglicherweise auch sehr einfach noch große Schritte erreichen kann? Also wir haben auch eine ganz ganz untypisch für diesen Podcast eine ganz pragmatische Ebene erreicht. nehmen wir als Add-on noch mit dazu. Hervorragend. Den Podcast, den du erwähnt hast, den verlinken wir, weil ich glaube, das ist dann allemal hilfreich, sich das nochmal vor Augen zu führen. Was passiert eigentlich, wenn es schief geht? Und was sind so die Schritte, die man dann machen kann? Und ansonsten, naja, wahrscheinlich werden wir unser Gespräch, wir werden einfach nochmal fragen in gar nicht so entfernter Zukunft, denn wenn sich die Sicherheits- und die Risikolage so dynamisch verändern, wie wir glauben, dass sie es tun wird, dann lohnt es sich wahrscheinlich, dass wir nächstes Jahr genau dasselbe nochmal rekapitulieren und sagen, wo stehen wir eigentlich jetzt? Auf diese Fortsetzung freue ich mich jetzt schon und ansonsten bleibt mir zu sagen, hier in den Sapiens Studios hatten wir ein weiteres tolles Gespräch, in diesem Fall mit dir, Ole Sieverding, herzlichen Dank.
Dankeschön.